SWR 2 Forum.
Und da heißt es heute: Schaut auf diese Stadt, Hongkong und der Kampf um die Freiheit. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Vermummte Demonstranten, die Menschenketten bilden, den Flughafen besetzen und sich Straßenschlachten mit der Polizei liefern, die ihrerseits mit Schlagstöcken und Tränengas auf die Massenproteste reagiert. Es sind Bilder eskalierender Gewalt, die uns seit Monaten in den Nachrichten aus Hongkong erreichen. In ihrem beharrlichen Kampf für mehr demokratische Rechte hoffen die Aktivisten in der chinesischen Sonderverwaltungszone auf Hilfe aus dem Westen, bislang ohne Erfolg. Trotz großer Sympathie für die Demonstranten herrscht in Europa peinliches Schweigen. Zu groß scheint die Scheu, sich mit der aufstrebenden Weltmacht China anzulegen, in der Wirtschaft, in der Politik. Doch angesichts der bevorstehenden Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Volksrepublik wird die Frage immer drängender. Darf der Westen tatenlos zusehen, wie das kommunistische Regime die Freiheit der 7 Millionen Einwohner von Hongkong beschneidet und offen damit droht, die Proteste gewaltsam niederzuschlagen? Was wäre jetzt das richtige Signal an die chinesische Führung? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste aus dem ARD-Hörfunkstudio in Shanghai ist uns Steffen Wurzel zugeschaltet. Er hat die Proteste in Hongkong von Anfang an vor Ort verfolgt. Stefan Baron ist Journalist, Autor und ein Kenner Chinas. Gemeinsam mit seiner chinesischen Ehefrau hat er das Buch »Die Chinesen – Psychogramm einer Weltmacht« geschrieben. Und bestens vertraut mit der Volksrepublik ist auch Felix Li. Er ist in China geboren, hat bis vor kurzem als Korrespondent von dort berichtet und arbeitet heute als Redakteur bei der Tageszeitung Taz in Berlin. Herr Li, morgen am Donnerstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel nach China reisen. Ein Besuch mitten in einer der größten innenpolitischen Krisen, die China in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Bislang war die Bundesregierung sehr zurückhaltend im Umgang mit den Protesten in Hongkong. Sie verlangen von der Bundeskanzlerin, dass sie jetzt klare Worte findet. Was genau fordern Sie?
Ja, also ich denke mir, so wie ich die Kanzlerin kenne, es ist ja ihr 12. Besuch inzwischen in ihrer Amtszeit in China, ist, dass sie heikle Themen zwar durchaus anspricht, meistens aber hinter verschlossenen Türen, sodass dann auch immer nicht klar wird, was sie dann eigentlich tatsächlich wie und in welcher Form anspricht. Ich denke mir, sie wird es tun, sie sollte es auch tun, weil ich denke mir, das, was gerade in Hongkong passiert, und zwar gar nicht mal so sehr die Proteste an sich, sondern drumherum, also wie teilweise dann doch inzwischen die chinesische Regierung auch politischen Druck auch auf Unternehmen ausübt. Da gibt es ja so einige Vorfälle in den letzten Wochen und Monaten in Hongkong. Das könnte auch deutsche Unternehmen, die ja sehr, sehr stark in China vertreten, in irgendeiner Weise treffen. Und insofern müsste es auch im Interesse der Kanzlerin sein, genau solche Dinge auch anzusprechen.
Herr Baron, die Bilder aus Hongkong zeigen für viele den verzweifelten Kampf junger, freiheitsliebender Menschen gegen ein übermächtig erscheinendes Regime. 7 Millionen Hongkonger gegen 1,3 Milliarden Festlandchinesen, David gegen Goliath. Was würden Sie der Bundeskanzlerin in dieser Situation raten? Wie deutlich soll sie werden?
Also ich würde der Frau Merkel empfehlen, sich an die Devise von Lord Palmerston, dem bekannten einstigen britischen Premier, zu halten. Der sagte, das Einzige vom Bestand im Leben von Staaten ist das Interesse dieser Staaten. Und da ist es die Pflicht der Staatenlenker, diesem Interesse zu folgen. Ich glaube nicht, dass es im Interesse der Bundesrepublik Deutschland ist, China, Peking, speziell öffentlich sozusagen die Leviten lesen zu wollen, an Forderungen aufzustellen. Erfahrungsgemäß hat dies ja immer eher dazu geführt, dass es kontraproduktiv ist. Durch solche öffentlichen Forderungen wurde eigentlich nur die Gewalt meiner Meinung nach in Hongkong gefördert und sagen wir mal die Verhärtung in Peking auch gefördert. Sie sollte das ansprechen, selbstverständlich, aber wie es auch bei ihr guter Brauch ist, hat Herr Li ja angesprochen, nicht öffentlich, sondern im vertraulichen Gespräch mit dem Premierminister und dem Staatspräsidenten, nicht um sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen, sondern im Interesse von deutschen Staatsbürgern, die in Hongkong leben und von Touristen, die dahin reisen. Herr Li hat auch Unternehmen angesprochen und auch im Interesse einer Entspannung der angespannten Weltlage und die Hoffnung ausdrücken, dass die Gewalteskalation beendet wird und dass die alle Beteiligten wieder die öffentliche Ordnung herstellen und dann ein ernsthafter Dialog, ein friedlicher Dialog über die bestehenden Streitfragen begonnen wird und dort möglichst auch Wege zur Lösung dieser Fragen gefunden wird.
Herr Baron, Sie sprechen die inneren Angelegenheiten an. Herr Wurzel, aus der chinesischen Botschaft in Deutschland heißt es, Zitat, die Angelegenheiten Hongkongs gehören zur chinesischen Innenpolitik. Kein anderes Land, auch nicht Deutschland, hat das Recht, sich einzumischen. Zitat Ende. Das ist eine klare Ansage. Haltet euch daraus.
Das ist eine klare Ansage, das hören wir auch immer, wenn es um Themen geht, die der chinesischen Staats- und Parteiführung nicht angenehm sind. Da geht es ja nicht nur um Hongkong, immer wieder beim Thema Xinjiang, der nordwestliche Landesteil von China, wo Menschenrechte systematisch verletzt werden. Auch dort sagt ja China immer wieder, das geht euch nichts an. In der Tibet-Frage, grundsätzlich bei zum Beispiel Verhaftungen von europäischen Staatsbürgern, die aus dubiosen Gründen verschwinden, wird auch gesagt, das ist eine Angelegenheit Chinas. Das kann man natürlich so sehen. Aber bei Hongkong ist es zum Beispiel auch so, dass das natürlich ein Teil Chinas ist, ein Teil der Volksrepublik ist seit 22 Jahren. Aber es gibt diese sogenannte Joint Declaration, die gemeinsame Vereinbarung zwischen Großbritannien und der Volksrepublik China aus den 80er Jahren noch, als verhandelt wurde zwischen London und Peking über die Rückgabe Hongkongs an die Volksrepublik. Das ist ein internationaler Vertrag, der muss natürlich geachtet werden. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die chinesische Staats- und Parteiführung, wenn wir mal auf die Wirtschaft schauen, auch immer stärker und deutlicher Druck ausübt in der Hongkong-Frage auf internationale Konzerne, auf börsennotierte Konzerne aus der ganzen Welt. Wenn sich Mitarbeiter dieser Konzerne äußern zur Hongkong-Frage, kritisch gegenüber der Staatsführung in Peking, bekommen die, flapsig gesagt, aufs Dach, werden mit Boykottaufrufen überzogen von der chinesischen Staatspresse. Und das ist sicherlich ein Punkt, das müssen sich Firmen weltweit verbieten, denke ich. Da sollte man Rückgrat zeigen. Und da ist es sicherlich auch die Aufgabe von Frau Merkel, das anzusprechen.
Die Demonstranten in Hongkong beklagen, dass sich China immer mehr in ihre Autonomie einmischt, Herr Wurzel. Sie haben die Joint Declaration angesprochen. Die Demonstranten werfen Peking die Verletzung dieses Prinzips ein Land, zwei Systeme vor, wie es 1984 mit Großbritannien völkerrechtlich bindend vereinbart worden war. Also letztlich Vertragsbruch, Herr Baron, zu Recht?
Nein, nicht zu Recht. Die Joint Declaration ist ja im Grunde nur die Basis gewesen für das Basic Law, was 1997, glaube ich, dann verabschiedet wurde. Und ganz klar ist in der Joint Declaration ja im Grunde der Übergang der Souveränität für Hongkong mit einer weitgehenden Autonomie, nicht einer vollständigen Autonomie, an China vereinbart worden. Und Basic Law legt fest, ein Land, zwei Systeme. Es wird aber viel zu sehr nach meinem Dafürhalten das Thema zwei Systeme betont, aber nicht ein Land. Der Punkt ist, und deswegen ist die Eskalation auch in Hongkong so gekommen, wie sie gekommen ist, dass die Demonstranten, ich nenne sie mal jetzt so, obwohl sie eigentlich ja zum guten Teil Aufrührer sind, dass die das Ganze auf eine nationale Ebene gehoben haben, indem sie im Grunde die Souveränität Chinas angegriffen haben, indem sie von Sezession, von Abspaltung, von Unabhängigkeit Hongkongs gesprochen haben. Und damit ist es ganz klar eine Sache, die Peking massiv und direkt und existenziell angeht. Und kein Land der Welt
würde sich... Also da würde ich Ihnen widersprechen, Herr
Baron. Darf ich das noch eben den Satz zu Ende sprechen? Kein Land der Welt würde sich, das haben wir ja gesehen bei Spanien etwa, mit Katalonien und so weiter, da hat sich ja der Westen auch etwas anders verhalten und auch die Medien. Kein Land der Welt kann so etwas einfach hinnehmen.
Da würde ich Ihnen deutlich widersprechen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen würde ich Ihnen widersprechen, dass das zum großen Teil Aufrührer sind. Das stimmt einfach nicht.
Ich habe nicht gesagt, zum großen Teil
Aufrührer. Ich in Hongkong war.
Ich habe gesagt, der harte Kern, beziehungsweise ich würde sagen, der harte Kern.
Der harte Kern, ja. Ja. Gut, aber es ist schon so, dass in den vergangenen Wochen, wenn ich in Hongkong unterwegs war, mit Menschen gesprochen habe, da sind Familien auf die Straßen gegangen, da sind Berufsgruppen von den Tierärzten bis zu Juristen, über Banker bis zu Rentnern auf die Straße gegangen. Das sind sicherlich keine Aufrührer. Es geht den
Demonstranten, aber die haben den Aufrührern nie öffentlich widersprochen und sie haben nie gesagt, hört auf zu randalieren, hört auf fortgesetzten Landfriedensbruch zu begehen. Haben die nie gesagt. Sie dulden dies.
Gut. Ich wollte noch mal eingehen auf den Vergleich mit Spanien, der, denke ich, nicht zutrifft. Denn in Spanien ist es so, dass die Katalonier ja zum großen Teil die Unabhängigkeit wollen. Und das ist eben genau in Hongkong nicht der Fall. Es gibt Statistiken, es gibt Befragungen, da wird ungefähr, kommt man zu dem Schluss, dass 5% der Befragten für eine Unabhängigkeit sind. Und selbst unter den Demonstranten ist das eine absolute Minderheit. Es geht den Demonstrierenden ja um diese 5 Kernforderungen. Und dazu gehören ausschließlich Forderungen, die absolut nicht die Souveränität antasten, der Volksrepublik China über Hongkong. Ganz im Gegenteil, es wird im Grunde ja gepocht auf die Einhaltung von Ein-Land-Zwei-Systeme. Und in der Joint Declaration und danach eben in diesem Hongkonger Grundgesetz, das seit 1997 gültig ist, steht ja auch drin, dass 50 Jahre lang der Lebensstil der Hongkonger nicht angetastet wird. Und das ist im Grunde ja meiner Ansicht nach des Pudels Kern, das Grundproblem, dass das eben von der chinesischen Staats- und Parteiführung missachtet wird.
Nein, das ist es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das World Justice System kennen. Die machen jedes Jahr, seit vielen Jahren, eine Umfrage. Und die ist übrigens eine gemeinnützige amerikanische Veranstaltung, keine chinesische Veranstaltung oder sonst in dem Zusammenhang vielleicht dubiose Veranstaltung, sondern von der amerikanischen Bar Association, also im Grunde der, ja, man würde hier sagen, der Rechtsanwaltsvereinigung gegründet worden. Die machen seit vielen Jahren genaue Untersuchungen, Jahr für Jahr, nach dem sogenannten Rule of Law Index, also Rechtsstaatsverfassung eines Landes. Und da schnitt Hongkong zuletzt wiederum auf Platz 16 ab, vor Frankreich 17, vor USA 20. Das heißt, es ist absolut unrichtig zu behaupten, zwei Systeme seien in Hongkong nicht eingehalten worden. Das erste und das zweite ist, als Erwiderung zu dem Thema, dass die Mehrheit der Hongkonesen nicht für die Unabhängigkeit sind, das ist wohl wahr. Es geht aber hier um den harten Kern derer, die in Hongkong permanent randalieren, die amerikanische und englische Flaggen durch die Stadt tragen, die Chinazi an die Wand schreiben, ja, die ja, einen Wahl,
Moment, Sekunde, eindeutig nicht die Mehrheit.
Ja, aber das sind die Leute, die das Bild bestimmen und die anderen widersprechen denen bisher nicht. Und um die Leute geht es und um sonst niemanden.
Herr Li, wenn wir mal ganz kurz die Perspektive des chinesischen Systems einnehmen, der chinesischen Regierung, für die sind eben dieser harte Kern der Demonstranten verkappte Terroristen, Handlanger der USA, von außen finanziert und gesteuert. Ist das mehr als kommunistische Propaganda?
Nein, das ist absolut kommunistische Propaganda. Also ich meine, auch wenn wir jetzt über den harten Kern sprechen, den zu definieren, das ist unglaublich schwierig. Also ich bin jetzt in den letzten Monaten ja auch mehrfach in Hongkong gewesen und habe auch tatsächlich auch mit, natürlich gibt es gewisse Organisatoren und gewisse Stimmen, die auch medial mehr präsent sind. Aber wenn man mit denen redet, wenn man die als einen harten Kern bezeichnet, dann sind sie in ihren Forderungen absolut moderat. Sie bewegen sich absolut im Rahmen des Basic Law und sie äußern definitiv nicht die Forderung, dass sie eine Unabhängigkeit Hongkongs verlangen. Das halten sie selbst sogar für völlig unrealistisch. Also wenn man jetzt von den radikalen Kräften redet, die das mediale Bild quasi jetzt bestimmen in Form von Randalen, ja, da muss ich sagen, tatsächlich macht mich diese Art von Radikalisierung, macht mir auch große Sorgen, weil sie, denke ich, mir schon auch ein anderes Bild darstellt, als was diese Bewegung eigentlich ausmacht.
Aber ja, und warum widersprechen die anderen nicht? Ich warte darauf, dass mal die anderen, die Vernünftigen, die sinnvolle Anliegen haben,
also wenn man
öffentlich sagen, das wollen wir nicht.
Wenn man die innerbeweglichen Debatten und so weiter auch folgt und so weiter, da gibt es schon sehr, sehr viele Kontroversen und da gibt es schon auch eindeutige Äußerungen, die sagen, also die Souveränität so in dieser Form anzuzweifeln, wie das teilweise symbolisiert wird, über Flaggen verbrennen und so weiter, da gibt es schon Distanzierung. Nur zugleich muss man auch sagen, wenn man das jetzt in das ganz große Bild sieht, vor 5 Jahren hat es die sogenannte Regenschirmrevolution gegeben. Das waren wirklich weitgehend friedliche Proteste. Also ich muss sagen, die Proteste habe ich sehr intensiv mitverfolgt. Das waren, sowas würde man tatsächlich auch nicht in Europa bei Protesten, sieht man nicht. Also wie moderat, wie behutsam sie quasi versucht hatten, ihre Forderungen, und es waren letztendlich bestehende Rechte, die ihnen auch zugesprochen wurden, für die sie sich eingesetzt haben, wie friedlich sie das vorgebracht haben. Und in diesen 5 Jahren und weder die Hongkonger Regierung noch die Regierung in Peking ist in irgendeiner Weise auf die zugegangen. Und da kann ich verstehen, völlig nachvollziehen, dass der Frust inzwischen groß geworden ist, zumal sich in diesen 5 Jahren doch durch einige Ereignisse die Lage schon verschlechtert hat. Und seien es nur einzelne Ereignisse gewesen, aber eine Entführung von kritischen Buchhändlern in die Volksrepublik, die dann plötzlich wirklich in einer altbackenen Art dann vor das Staatsfernsehen gezerrt werden mit einem öffentlichen Geständnis. Also solche Dinge haben natürlich die Angst der Hongkonger Bürger nochmal enorm verschlechtert. Und da erkenne ich auch, und dann nochmal kurz auch, wie die Bewegung tickt inzwischen. Also es ist ja überhaupt gar keine mehr reine Bewegung von nur jungen Leuten, Studenten, Aufrührern oder sonst irgendwas. Das hat ja inzwischen eine Breite erfahren, dieser Protest, den es auch vor 5 Jahren so noch nicht gegeben hat. Und diesen Frust, diese Angst, die muss man doch ernst nehmen.
Ja, darum geht es ja gar nicht, Ali. Natürlich muss man Frust und Angst ernst nehmen. Aber Sie können doch nicht sagen, wenn sozusagen, und das haben Sie ja indirekt getan, oder mehr oder weniger direkt, wenn es auf legalem Wege keine Veränderung geben kann, dann machen wir es auf illegalem Wege und mit Gewalt. Ich meine, wo sind wir denn?
Naja, das Recht auf Meinungsfreiheit, das ist
ja nicht. Das Recht auf Meinungsfreiheit,
das ist ja nicht
das Recht auf Gewalt, ist doch nicht das Recht auf fortgesetzten Landfriedensbruch und anarchistische Züge, die das Ganze angenommen hat. Bitte Sie.
Herr Wurzel, die Menschen, die in Hongkong auf die Straße gehen, glauben die wirklich, dass sie eine Chance gegen Peking haben?
Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sind realistisch. Ich würde weder sagen pessimistisch noch optimistisch. Die sind einfach der Meinung häufig, in Peking sitzen die am längeren Hebel, aber wir müssen was tun, weil wir es noch dürfen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir haben jetzt die letzten 15 Minuten vor allem über die Akteure gesprochen. Mir wäre es wichtig, auch noch über die Krux zu sprechen, über das Grundsätzliche, nämlich über den Trend. Und da, Herr Baron, kann es auch wirklich sein, Sie haben recht, dass in diesem World Justice Association Index Hongkong nach wie vor sehr gut abschneidet, aber der Trend ist doch das Entscheidende.
Nein, der Trend ist seit Jahren
übrigens auch Platz bei anderen 16. Indizes.
Der ist eher noch besser geworden,
aber wenn
eher nach vorne gerückt.
Wenn Sie die Ereignisse sehen,
ich würde Ihnen insofern widersprechen, dass wenn wir uns die Ereignisse ansehen der vergangenen Jahre, da geht es ja auch um so Dinge wie Pressefreiheit. Das vergangenes Jahr zum ersten Mal ein Kollege eines ausländischen Mediums, der Financial Times, rausgeschmissen wurde, weil er sich erdreistet hat, in Anführungszeichen, sich mit einem Unabhängigkeitsaktivisten auf ein Podium zu setzen. Das ist natürlich ein Trend, der in Hongkong wahrgenommen wird. Und übrigens bin ich da jetzt ja auch kein Exot bei dieser Meinung. Schauen Sie sich die Reports der diversen Handelskammern an. Vor allem die US-amerikanische ist da ja sehr öffentlich wirksam an die Öffentlichkeit gegangen eben und prangert das an, weil sie eben sagen, das behindert uns ja in diesem Lebensstil, der den Hongkongern noch bis 2047 zugesichert wurde. Und das ist das Entscheidende, denke ich, der Trend der vergangenen Jahre
geht
natürlich dahin, dass ein Land, zwei Systeme zunehmend aufgeweicht wird.
Schaut auf diese Stadt Hongkong und der Kampf um die Freiheit, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Wir brauchen die Unterstützung der Anführer der Welt. Das hat der bekannte Hongkonger Aktivist Joshua Wong schon vor Wochen gefordert. Passiert ist nichts. Wie groß, Herr Lee, ist die Enttäuschung in der Protestbewegung über das Schweigen des Westens?
Also ich glaube, gerade Joshua Wong, mit dem ich auch mehrfach geredet habe, der hat ein relativ realistisches Bild von der Weltlage. Also diejenigen, die eigentlich auf die Einhaltung dieses völkerrechtlichen Vertrags, der Joint Declaration und in dem Sinne dann auch des Basic Law eigentlich insistieren wollen, das wären eigentlich die Briten. Wenn man Joshua Wong fragt, würde er jetzt mehr von den Briten erwarten, dann sagt er, klar, die Briten haben momentan mit sich selbst genug zu tun, da kommt auch nichts. Da kam aber im Übrigen auch schon vor dem Brexit-Streit wenig. Also ich erinnere mich auch an Gespräche mit der berühmten Anson Chan, die Verwaltungschefin damals während der Übergabe war und quasi auch die Garantin war, dass dieses ein Land, zwei Systeme für 50 Jahre beibehalten wird, wie frustriert sie dann doch auch im Laufe der Jahre geworden ist und inzwischen zu einer der schärfsten Kritikerinnen sowohl der Hongkonger Regierung als auch der Pekinger Regierung, aber auch gegenüber London geworden ist, weil sie natürlich schon enttäuscht ist. Aber da, ich glaube, die junge Generation, die setzt da gar nicht mehr so viele Hoffnungen. Was aber Joshua Wong, und ich finde, da hat er durchaus recht, einfordert, ist, inwiefern denn dann doch teilweise auch aktive politische Unterstützung oder massive Zurückhaltung des Westens auch oder auch gerade der Europäer und nicht zuletzt auch der Deutschen da ist. Und das kritisiert er und da erwartet er dann doch zumindest, dass wenn dann jetzt aktiv nicht allzu viel passiert, dass da zumindest dann auch passiv nicht zu viel Unterstützung für Peking stattfindet. Und da sind wir dann auch wieder bei dem anstehenden Besuch der Bundeskanzlerin, inwiefern sie da tatsächlich genau auf diesen Punkt auch eingehen wird.
Herr Wurzel, Joshua Wong hat einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben. Was erhoffen sich die Aktivisten gerade von uns Deutschen?
Also ich muss Ihnen erstmal ganz ehrlich sagen, Joshua Wong spielt keine große Rolle bei dieser Protestbewegung, auch wenn das in westlichen Medien oft so dargestellt wird. Man kennt ihn von vor 5 Jahren, damals war er 17 Jahre alt, bei dieser sogenannten Regenschirmbewegung war das Maskottchen sozusagen der Bewegung, wird ein bisschen jetzt auch zum Maskottchen gemacht. Der spielt bisher wirklich keine große Rolle. Das ist ja auch der entscheidende Unterschied der beiden Bewegungen von vor 5 Jahren und heute, dass damals das Ganze zentral organisiert war von Studentengruppen. Heute ist das eine dezentral organisierte Protestbewegung. Das macht sie einerseits sehr stark, weil man sie eben nicht auseinandernehmen kann, so ohne weiteres, indem man Menschen einfach festnimmt. Wie übrigens passiert mit Joshua Wong vergangene Woche.
Wie so einfach
festnimmt. Er kam wieder auf freien Fuß.
Der ist vor den Richter gekommen und der Richter hat eine Anklage erhoben. Und sagen Sie einfach.
Ja, das ist ja auch.
Ja, was heißt hier einfach festnimmt? Der hat illegale Handlungen begangen und deswegen ist er festgenommen worden.
Das weiß man ja noch nicht.
Doch, das weiß man.
Das weiß man erstens noch nicht. Das wäre eine Vorverurteilung. Und das Zweite ist,
mir geht es erstmal darum zu sagen. So wie das Rechtsverfahren auch in allen Rechtsstaaten ist, muss es natürlich hinreichende Gründe dafür geben, dass er das getan hat. Sonst hätte ein Richter nicht Anklage erhoben. Ja,
das stimmt.
Ja, also bitte.
Mir ging es jetzt aber erstmal um was anderes. Mir ging es darum zu erklären, dass Joshua Wong keine große Rolle spielt bei dieser gesamten Protestbewegung. Und es ist natürlich schon auffällig, dass er jetzt als jemand, der eben noch prominent ist von vor 5 Jahren, von der chinesischen Staats- und Parteiführung offen als Verräter beschimpft wird. Das ist natürlich auch nicht wirklich die feinste juristische Art und Weise, wie man sowas machen sollte.
Aber zutreffend.
Er wird regelrecht bedroht von chinesischen Staatsmedien. Und da, denke ich, wird ganz deutlich, dass natürlich die chinesische Staats- und Parteiführung ganz andere Mittel anwendet als eben nur die Rechtsstaatlichkeit. In Festlandchina gibt es keine Rechtsstaatlichkeit. In Hongkong gibt es die noch. Ja, das stimmt, zum Glück. Aber auch da verwässert das eben zunehmend. Das ist meiner Ansicht nach eindeutig zu erkennen.
Herr Baron, China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner mit einem Gesamtvolumen von knapp 200 Milliarden Euro allein im letzten Jahr. Eine Beziehung, die man von deutscher Seite nicht aufs Spiel setzen will. Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat in der Tageszeitung Die Welt deshalb vor kurzem die Frage gestellt, sind wir gegenüber China in eine Situation geraten, wo wir nicht mehr sagen können, was wir denken?
Nein, das sind wir meiner Ansicht nach nicht. Das ist ja alles eine Frage des eigenen Rückgrats. Also kann ich nur wirklich überhaupt nicht unterschreiben. Und ich meine auch, dass der Westen, das Schweigen des Westens, ich bitte Sie, jeden Tag sehe ich in den Medien im Grunde volle Unterstützung für die Aufrührer in Hongkong. Ich sehe die Politiker, sie zitieren gerade Herrn Merz. Dann der Brief, den unter anderem Herr Wong auch unterschrieben hat an Merkel und der ja heute in der Bild-Zeitung, glaube ich, ganz nachzulesen ist. Ich empfehle nur jedem, der sich ein Bild machen will davon, was in Hongkong vorgeht, diesen Brief zu lesen. Das ist eine Infantilität, die ihresgleichen sucht. Der Mensch vergleicht zum Beispiel das, was in Hongkong vorgeht, mit dem, was in der DDR seinerzeit vorgegangen ist. Ja,
das ist natürlich wirklich Quatsch.
Das ist doch ein Quatsch sondergleichen. Und das zeigt doch eigentlich, was hier eigentlich los ist. Das ist absurd.
Herr Lee, ich möchte nochmal zu der Frage zurückkommen. Sind uns gute Geschäfte mit China wichtiger als die Verteidigung der Demokratie?
Ja, der Eindruck, der ist natürlich da, kann man auch nachvollziehen. Also ich finde, jedes einzelne Unternehmen, und es sind sehr, sehr viele Unternehmen, die inzwischen doch sehr abhängig sind vom China-Geschäft der letzten 20 Jahre. Gerade die deutsche Wirtschaft, es gibt eigentlich kein anderes Land, das so dermaßen profitiert hat vom wirtschaftlichen Aufstieg Chinas der letzten 20, 30 Jahre. Das kann man im Nachhinein kritisieren, aber das war jetzt die Entwicklung. Also insofern, wenn da jetzt die Unternehmen im Einzelnen alle aufgefordert werden, sich dann doch auch kritisch gegenüber Peking wegen Hongkong zu äußern, dann kann ich zumindest nachvollziehen, warum das nicht jeder einzelne Unternehmer tut. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich auch fragen, gerade was dann doch auch, und da ist Hongkong nur ein Beispiel, wie teilweise doch inzwischen die kommunistische Regierung auch politisch gegenüber Unternehmen vorgeht, dass das inzwischen doch auch zugenommen hat, in den letzten Jahren auch in Peking, auch in der Volksrepublik, also gegenüber deutschen Unternehmen. Und das müsste die Unternehmen doch auch Sorge bereiten. Und da müsste man doch inzwischen auch langsam fragen, ob sich die deutsche Wirtschaft oder zumindest viele deutsche Unternehmen nicht zu abhängig gemacht haben vom China-Geschäft und dabei etwas zu sehr vernachlässigt haben, dass China doch ein sehr autoritärer Staat ist und im Zweifel auch alles daran setzen würde, auch Unternehmen in irgendeiner Weise politisch zu kontrollieren. Und das zeigt sich ja auch anhand von anderen Maßnahmen, und zwar unabhängig von Hongkong, dass zum Beispiel dieses soziale Kreditsystem inzwischen jetzt auch auf Unternehmen ausgeweitet wird, dass ausländische Unternehmen inzwischen auch verpflichtet werden oder demnächst verpflichtet werden sollen, Parteizellen in den Unternehmen zu installieren. Das sind alles Dinge, ich glaube, das sollte auch deutsche Unternehmen Sorge bereiten. Und diesbezüglich auch darauf sollte die Kanzlerin bei ihrem Besuch definitiv eingehen.
Was passieren kann, Herr Wurzel, wenn man ins Fadenkreuz der chinesischen Regierung gerät, das zeigt der Fall der Hongkonger Fluggesellschaft Cathay. Piloten und Flugbegleiter von Cathay hatten sich an den Massendemonstrationen beteiligt und auf massiven Druck aus Peking hat dann der Vorstandschef des Unternehmens gekündigt und Mitarbeiter wurden entlassen, vermutlich weil sie bei den Protesten dabei waren. Angesichts solcher Repressionen, welchen Handlungsspielraum haben westliche Unternehmen in China überhaupt?
Also zunächst Ihre Beschreibung, der ist eigentlich nichts hinzuzufügen, denn da kann man ja schon sehr viel draus ablesen. Das Zweite ist, der Vorstandschef von Cathay Pacific wurde de facto rausgeschmissen. Da gibt es diverse Quellen, die das bestätigen. Er wurde also zum Rücktritt gedrängt. Was uns das zeigt, ist natürlich genau das, was Herr Lee eben angesprochen hat, dass der Druck der kommunistischen Staats- und Parteiführung in Peking inzwischen eben nicht mehr nur beschränkt ist auf chinesische Staatsunternehmen sowieso, auf chinesische Privatunternehmen auch, sondern dass es eben auch börsengelistete Unternehmen trifft, wie zum Beispiel Cathay Pacific, die in Hongkong börsennotiert sind, die aber natürlich eben Anteilseigner auf der ganzen Welt haben, vor allem
die
auch in
Mehrheit,
Großbritannien nach.
Ja,
und die Mehrheit liegt bei Swire und Air China ist auch beteiligt.
Ja, mit über einem Drittel.
Ja.
Das dürfen Sie nicht vergessen. Da hat sich ein Großaktionär zu Wort gemeldet. Ja, aber ich bitte Sie, wenn Sie was von der Wirtschaft verstehen, dann wissen Sie, welchen Einfluss Großaktionäre haben, zumal Aktionäre, die über ein Drittel haben. Der Aktien.
Ja, richtig. Und dieser Großaktionär gehört dem chinesischen Staat.
So ist es. Und der sagt, pass auf Leute, wenn ihr über China fliegen wollt und dort Leute an Bord habt, die sich offen gegen China
die frei ihre Meinung haben. Äußern. Die ja, frei die, ihre Meinung äußern, Herr die, Baron, ja, in Hongkong. Dort gilt nämlich nach wie vor die Meinungs- und
richtig,
Versammlungsfreiheit
richtig,
und die Pressefreiheit. Ja. Und das ist genau der Grund, warum die Leute dort auf die Straße gehen.
Ich bin auch für die Meinungsfreiheit.
Aber Herr Baron, das können Sie dann noch nicht befürworten, dass dann nur weil Air China da Mehrheitseigner ist, dass dann aus politischen Gründen dann Druck auf die Geschäftsführung oder auch auf einzelne Angestellte. Also das kann doch nicht das weltweite Modell künftiger Unternehmen
sein. Das habe ich ja auch nicht gesagt.
Es wurden einzelne Angestellte rausgeschmissen.
Das habe ich auch nicht gesagt. Aber die wurden rausgeschmissen durch Cathay. Warum hat Cathay denn nicht den Rücken steif gemacht? Hätten sie ja machen können und müssen vielleicht.
Aber Herr Baron, nochmal allgemeiner
gefragt. Auf Druck aber eben Pekings, das ist ja offensichtlich.
Ja, auf Druck des Großaktionärs, ja.
Herr Baron, nochmal allgemeiner gefragt. Geschäfte machen und zum Rest die Klappe halten. Ist das der Deal, auf den sich deutsche Unternehmen in China einlassen müssen?
Nein, es geht immer darum, wozu man die Klappe hält, beziehungsweise wie man sich äußert und wo man sich äußert. Ich habe ja eingangs gesagt, dass es bestimmte Interessen gibt, die Deutschland fest vertreten muss. Ja? Ich habe auch gesagt, welche Interessen das sind. Die Frage ist, wo und wie? Und zwar immer mit dem Ziel, was hat die größte Wirkung? Ich halte es für kontraproduktiv, das habe ich auch bereits gesagt, wenn öffentlich dieser Druck gemacht wird, weil das Ergebnis sieht man dann bei Cathay, ja, zum Beispiel und anderen. Das wird erstens mal die Gewalt bereiten, in Hongkong noch zusätzlich anstacheln und ermuntern. Und es wird zweitens die Position von Peking noch verhärten. Und das Ergebnis ist, die Wirtschaft von Hongkong geht den Bach runter und die Masse der Leute, die in Hongkong wohnen, ja, und die nichts mit diesen Gewalttätern am Hut haben, die leiden am Ende. Und die Gewalttäter vielleicht, die setzen sich nochmal schnell ab nach Taiwan oder in die USA. Das ist das Ergebnis. Vielleicht. Das ist das Ergebnis von dieser moralischen Pose. Ja, wir haben aber gesagt, dass wir die guten Menschen sind und wir haben gesagt, dass
Nein,
das alles
ist
ganz schlimm
Widerspruch.
Ist.
Das ist Ergebnis der Politik der kommunistischen Staats- und Parteiführung in Peking.
Aber die Frage ist, wie man darauf reagiert.
Verletzt, die wir systematisch reden ja jetzt, die Meinungsfreiheit,
ja, wir reden ja
das
jetzt
ist die Frage,
darüber,
da lässt sich treffen, drüber streiten,
ja
das machen wir
ja darüber, gerade. Wie der Westen darauf reagieren soll.
Die Frage von Herrn Riesel war ja, halten die, zum Beispiel die westlichen, die deutschen Unternehmen zum Beispiel die Klappe in China des Geschäfte machen.
Das tun sie ja gar nicht.
Da würde ich Ihnen 100% ja sagen, natürlich.
Nein.
Dann reden Sie vielleicht von einem anderen China als ich. Ich bin seit 3,5 Jahren hier in China. Zum ersten Mal länger in China war ich vor genau 10 Jahren. Damals war es noch möglich, sich mit deutschen Unternehmern auszutauschen und das Mikrofon zum Beispiel anzuschalten und die Meinung aufzunehmen und das dann deren Meinung aufzuzeichnen und das dann auch auszustrahlen. Es ist heute fast unmöglich. Aus genau diesem Grund, weil jeder vor Augen hat, was mit japanischen Firmen passiert ist, mit taiwanischen Firmen, mit südkoreanischen Firmen, jetzt zum Beispiel mit der spanischen Modekette Zara, wo auch nur ansatzweise Kritik durchkommt und diese Firmen werden dann mit massiven Medienkampagnen der allesamt staatlich kontrollierten Medien in China überzogen. Und das will sich natürlich niemand leisten. Man kann argumentieren, klar, verständlich, logisch, aber darüber sprechen muss man, denke ich, schon, oder?
Ja, die Frage ist, muss man darüber sprechen. Die Frage ist, wo und wie.
Genau. Und ich glaube, da gibt es ein großes Missverständnis von, gerade auch von westlicher Seite, was ich in den letzten Jahren immer wieder erlebt habe. Und ich bin selbst ja chinesischstämmig und wundere mich teilweise, wie was verstanden wird. Also zum Beispiel immer dieses berühmte Gesichtsverlieren, also nicht blamieren und so weiter. Ja, es gibt sowas wie diese Bezeichnung Gesichtsverlust. Aber das wird, glaube ich, meines Erachtens häufig völlig missverstanden. Das heißt nicht, dass man keine Kritik äußern kann und dass man auch nicht hart verhandeln kann. Im Gegenteil, wenn man die chinesische Mentalität kennt, dann weiß man, dass jeder in China hart verhandelt, auch die kommunistische Führung. Und im Grunde, so wird man überhaupt auch erst ernst genommen, nämlich indem man Dinge auch klar anspricht, kritisch anspricht und dann Dinge auch hart verhandelt. Das ist, glaube ich, auch das, was mich momentan in der Situation in Hongkong doch auch verwundert. Also normalerweise auch in Hongkong, aber auch in vielen anderen Punkten in China. Also China ist definitiv, die Volksrepublik ist definitiv nicht die DDR. Also was doch die Kommunistische Partei in den letzten 30 Jahren doch auch ausgezeichnet hat, ist, dass da eine enorme Flexibilität vorhanden ist. Eigentlich wenig Ideologisches. Das hat zwar wieder zuletzt zugenommen, aber letztendlich diese Flexibilisierung, die hat es immer gegeben. Und dass man dann auch Konflikte zwar erstmal häufig dann erstmal hart durchgreift, aber dann hinterher doch auf die Probleme eingeht und versucht, das auf irgendeine Weise zu lösen. Und dass da jetzt zum Beispiel, nachdem vor 5 Jahren schon diese Proteste lostraten und viele Konflikte dann ja auch auf den Tisch kamen, im Übrigen viele auch soziale Konflikte, die die Hongkonger bewegt, worauf die Hongkonger Regierung, das, und da würde ich auch sagen, das ist das Versagen der Hongkonger Regierung und nicht so sehr Pekings, wenig drauf eingegangen war. Aber das waren plötzlich Probleme, auch soziale Probleme, die auf den Tisch kamen. Und normalerweise, so wie ich das aus der Volksrepublik kenne, geht die kommunistische Führung früher oder später darauf schon ein. Und das hat sie aber in den letzten 5 Jahren oder auch von der Hongkonger Regierung nicht getan. Und das wundert mich. Aber nichtsdestotrotz, da haben Sie recht, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an,
Herr Lee, mit den Oligarchen, die im Grunde...
Aber ich glaube, das wird häufig auch, wenn es in den Verhandlungen oder in den Gesprächen oder den Dialogen zwischen Westen und China geht, da wird dann teilweise meines Erachtens schon inzwischen häufig gekuscht, wo es eigentlich gar nicht nötig ist, weil wie gesagt, die Chinesen verhandeln auch, hat sie benennen und kritisieren im Übrigen auch teilweise sehr harsch und sehr hart. Klar, gehört meines Erachtens auch zu internationalen Beziehungen dazu, aber da sollten gerade westliche Länder sich da nicht dahinter verstecken und sagen, da droht Gesichtsverlust, deswegen sprechen wir die Punkte nicht mehr an. Also ich glaube,
im Grunde,
wenn man hart verhandelt, wird man dann auch
wirklich
ernst genommen.
Gebe ich Ihnen hundertprozentig recht, Herr Lee, hundertprozentig recht. Die Chinesen verstehen nur hartes Verhandeln. Die Frage ist, wo macht man es und wie? Schauen Sie mal, die Kanzlerin war doch eigentlich sehr erfolgreich da, beispielsweise Liu Xiaobo, die ganzen Geschichten, dass die Leute freigekommen sind, den Westen ausreisen durften, ist doch passiert, weil hartnäckig dran gearbeitet wurde, aber nicht auf der öffentlichen Bühne. Ja, die Frage ist, was ist erfolgreich? Gut gemeint ist nicht immer gut.
Herr Wurzel, man muss mit den Chinesen Geschäfte machen und warten, bis die Leute zu mehr Wohlstand gekommen sind. Dann öffnet sich auch irgendwann das politische System. Das war lange die Überzeugung im Westen. Es ist anders gekommen. Der Aufstieg Chinas in den letzten Jahren hat nicht zu mehr Liberalisierung geführt. Zeigt der Fall Hongkong, die Hoffnung auf Wandel durch Handel ist endgültig gescheitert?
Also, ob das jetzt mit Hongkong so viel zu tun hat, weiß ich nicht. Es war natürlich klar, man hat damals bei der Übergabe der Stadt Hongkong von Großbritannien an China natürlich geglaubt, China wird ein bisschen mehr so wie Hongkong jetzt ist. Es ist genau umgekehrt gekommen.
Im Wohlstand
würde ich sagen,
ist es schon
so komplett gescheitert. Im Wohlstand ist es so geworden. Genau, im Wohlstand ist es so geworden, aber es ging jetzt ja darum, Handel um Wandel, also bezogen auf politischen Wandel. Und der ist natürlich nicht eingetreten in Festland China. Im Gegenteil. Ich würde sagen, ich meine, ich bin jetzt knapp 40 Jahre alt, aber seit ich China beobachte, ist es, und seit 10 Jahren mache ich das professionell, ist der Trend eindeutig. Es wird immer restriktiver. Auch die kleinsten Ecken von irgendwelchen zivilgesellschaftlichen Angelegenheiten, wie wir sie in Mitteleuropa kennen, gibt es nicht mehr in China. Und das ist ja aus meiner europäischen Sicht bedauerlich.
Aber was ist denn der Grund?
Muss man einfach so konstatieren,
also wo sind denn die Gründe dafür? Natürlich hat es seit Xi Jinping eine Verhärtung gegeben, aber da gibt es auch Gründe dafür.
Ja, natürlich. Der Grund liegt daran, dass die kommunistische Staats- und Parteiführung ein übergeordnetes Ziel hat, und das ist, an der Macht zu bleiben. Das ist nun mal
und das wollte sie vorher ja auch schon.
Diktatorischen
Aber es ist schwieriger.
Das wollte sie vorher auch schon. Genau. Und dann ist passiert. Und dann ist passiert. Lassen Sie mich ausreden kurz. Dann ist passiert, zum Beispiel der Aufruf von Liu Xiaobo, den Sie eben schon zitiert haben, der zu Demokratisierung aufgefordert hat. Dann ist es passiert, dass das Internet plötzlich relevant wurde, vor ungefähr 10 Jahren hier in China, dass Menschen ihre Meinung geäußert haben, zum Beispiel bei Weibo, das ist ungefähr vergleichbar mit Twitter. Menschen haben sich über Blogs geäußert, haben sich organisiert, haben eben zivilgesellschaftliche Vereine zum Beispiel gegründet. Und das widerspricht eben der Genetik der KP in Peking, weil die eben alles, was nicht von ihr selber kontrolliert werden kann, ablehnt. Und das ist der Grund.
Ein Grund für die Verhärtung der Führung, der kommunistischen Führung, ist ja auch zurückzuführen auf die Ereignisse 2012, 2013, als dann ja plötzlich doch zutage kam, dass Korruption in der Führung, innermachtpolitische Kämpfe plötzlich so virulent waren, die quasi die Partei oder die Führung von innen aus unterhöhlt hatte. Diese Gefahr bestand. Und dann kam Xi Jinping an der Macht und räumte auf, weil er dann doch auch feststellte, dass was vorher bloß erahnt wurde, dass Korruption wirklich bis ganz nach oben drang und dass da wirklich das Machtsystem damit in Frage stand.
So ist
und
es.
Er dann wiederum, also das war ja im
so
Grunde
ist es, Herr Lien, Sie haben einen ganz wesentlichen
an sich.
Ja, Sie haben einen ganz wesentlichen Grund genannt, das Thema Korruption, Ausmerzung der Korruption. Denn wenn das nicht passiert wäre, wer weiß, was heute die Kommunistische Partei Chinas wäre.
Nur ist die Frage, ob genau diese Korruption nicht systemimmanent ist, diese Gewaltenteilung in der Volksrepublik nicht gibt.
Aber das ist ein Thema für eine eigene Sendung. Ich würde noch gerne einen anderen Punkt und einen anderen Grund nennen, warum es eine Verhärtung politisch und gesellschaftlich gibt. China steht oder ist mittendrin eigentlich in einer gewaltigen Umwälzung der Wirtschaft. Ja. Das ist ein Land, was im Grunde Schwellenland geworden ist, vom Entwicklungsland zum Schwellenland. Aber um zu einem voll entwickelten Land zu werden, muss es die Wirtschaft total umstellen. Das ist ganz wenigen.
Und es ist sehr viel schwieriger auch.
Sehr viel schwieriger. Ganz wenigen Ländern der Welt ist es überhaupt gelungen, vom Schwellenland zu einem entwickelten Land zu werden. Und diese Umwälzung, die erfordert, da müssen Millionen von Menschen müssen im Grunde freigesetzt werden, weil bestimmte Umstrukturierungen stattfinden in der Wirtschaft. Und was nachwächst an neuer Wirtschaftsstruktur, das kommt natürlich nicht so schnell nach. Das heißt, es ist eine ganz prekäre Situation, und in dieser Situation wollen die natürlich den Daumen drauf haben und sehen, dass das nicht völlig entgleist. Das heißt aber nicht, dass es nicht irgendwann, wenn dies vollzogen ist, doch eine Liberalisierung geben kann.
Ja, ich glaube daran.
Das ist der Blick des Regimes. Aber wenn man sich jetzt mal die Wirkungen dieser kapitalistischen Öffnung Chinas anschaut, dieser Umwälzungen in der Wirtschaft, dann hat die auch Profiteure erzeugt, eine sogenannte Mittelschicht. 100 bis 500 Millionen, die Schätzungen gehen da auseinander, Herr Wurzel. Wie blicken diese Menschen auf die Proteste in Hongkong?
Ich würde behaupten, 98-99% der Menschen in Festlandchina verstehen überhaupt nicht, was in Hongkong los ist. Die haben kein Verständnis für die Protestierer in Hongkong, kein Verständnis für die Forderungen. Die Menschen, mit denen ich hier direkt gesprochen habe, also in Shanghai, was ja eine sehr reiche Stadt ist, eine sehr Mittelschicht geprägte Stadt ist, habe ich ganz viele Menschen auch gesprochen, die zum Teil sogar in Hongkong gelebt haben, die mir sinngemäß gesagt haben, was wollen diese arroganten Schnösel denn in Hongkong? Die haben sowieso schon mehr Rechte und jetzt wollen sie noch mehr haben. Also es gibt kein Verständnis meiner Ansicht nach in weiten Teilen der chinesischen Bevölkerung für die Proteste in Hongkong. Was man hinterfragen kann, warum das so ist, aber das ist mal festzustellen.
Ja, Herr Li, warum ist das so? Also warum sind die Festlandchinesen so wenig solidarisch mit den Menschen in Hongkong?
Ja gut, repräsentative Umfragen gibt es nicht, deswegen weiß man das ja auch nicht so genau. Vieles aus der Meinungsbildung entsteht natürlich so wie in vielen Ländern auch inzwischen über die sozialen Netzwerke. Und da hat die kommunistische Führung oder auch die Zensurbehörden doch auch erkannt, dass das bloße Löschen von kritischen Kommentaren, Einträgen oder auch einfach Berichten, die aus Hongkong kommen, dass das bloße Löschen eigentlich nicht besonders effektiv ist. Also das passiert zwar auch weiterhin, aber viel wirkungsvoller ist es da doch auch massiv mit Gegenmeinung, Propaganda oder auch einfach mit Falschmeldung dagegen zu preschen. Weil man hat, und diese Erfahrung habe ich selbst in China gemacht, ich dachte auch, oh, die sozialen Netzwerke, die sind ein Segen, jetzt gerade aus Sicht eines ausländischen Journalisten, weil im Grunde keine Nachricht mehr unterdrückt werden kann. Ich habe aber doch recht schnell gemerkt, dass dieser Segen auch ein Fluch ist, weil zu jedem Ereignis werden zig unterschiedliche Darstellungen reingepostet, sodass man dann als reiner Beobachter überhaupt gar nicht mehr abschätzen kann, was denn da wirklich passiert. Und ich glaube, dass wie über Hongkong in der Volksrepublik inzwischen berichtet wird, auch was in den sozialen Medien teilweise da abgeht und was da für Behauptungen über Hongkong da stattfinden, das führt zu einer totalen Verwirrung, sodass ich glaube, tatsächlich auch sehr, sehr viele Festlandchinesen überhaupt kein objektives Bild haben, was da eigentlich passiert. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Grund, warum viele Festlandchinesen deswegen die Ereignisse A nicht begreifen und B deswegen auch nicht nachvollziehen
also
können.
Also es mag ja alles sein, Herr Li, dass es da Verrückte gibt. Genauso wie bei uns gibt es dort sicherlich auch Verrückte.
Es ist sogar teilweise ja staatlich betrieben.
Ja, also das wird da teilweise hier auch systematisch, vielleicht nicht staatlich unbedingt betrieben, sondern anders betrieben.
Nein, Sekunde. Klarer Widerspruch. Man kann das nicht vergleichen. Eine mitteleuropäische Medienlandschaft, die frei ist nach wie vor, zum Glück, nicht vergleichen mit der Volksrepublik China. Das ist ganz klar etwas völlig anderes.
Im Ergebnis ist es oft dasselbe.
Das ist aber nicht unsere Debatte.
Meiner Meinung nach, warum sind die sogenannten Festlandschinesen nicht solidarisch mit Hongkong? Ich meine, warum sollten sie? Die sehen eben, und da gibt es sicherlich überhaupt gar keine Verdrehungen in den sozialen Medien, die sehen, dass dort Unabhängigkeitsbestrebungen da sind. Und schon deswegen sind sie dagegen. Außerdem sind Chinesen traditionsgemäß sehr, sagen wir mal, an Ordnung und Stabilität interessiert. Und sie sehen natürlich, dass dies schlechte Konsequenzen hat, auch für China selbst, das Durcheinander in Hongkong und auch der Niedergang, der wirtschaftliche Niedergang von Hongkong.
Ja, aber da muss man ja schon mal fragen, woran das liegt. Und da würde ich natürlich Herrn Li recht geben, wenn er sagt, dass das natürlich eine absolut einseitige Berichterstattung ist. Ich bekomme das ja seit Anfang Juni mit. Übrigens, Beginn dieser großen Protestaktion war ja im Grunde die Demo vom...
Geht es wirtschaftlich nicht nach unten? Schauen Sie doch nur die Börse an. Schauen Sie an, dass die Leute
zunehmend abwandern,
dass die IPOs verschoben werden, dass die Umsätze gewaltig zurückgehen, dass Wachstum deutlich zurückgeht.
Ja, richtig. Und das wird betont.
Das
betonen Sie jetzt ja auch, aber es gehören ja noch andere
Dinge. Das wird nicht betont, sondern
das ist
statistisch nachgewiesen. Das ist keine Propaganda, sondern statistisch nachgewiesen.
Das ist das Einzige, über das berichtet wird. Es wird genau, Sie lesen ja offensichtlich genau diese Pressepublikationen, die es gibt aus China.
Ich lese vor allem die South China Morning Post.
Herr Wurzel, bitte.
Was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass es eben ganz entscheidend ist, was Herr Li sagte, dass einseitig berichtet wird in China, in Festlandchina. Es wird eben absolut nicht darüber berichtet, dass es zum Beispiel von 1,2 Millionen Menschen, die auf die Straße gehen bei an gewissen Demonstrationstagen, dass das eben in großer Mehrheit Menschen sind, die absolut friedlich mit gutem Recht auf die Straßen gehen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum das die Menschen in Festlandchina nicht verstehen, weil sie eben nur die negativen Bilder bekommen und nur die wirtschaftlichen Konsequenzen aufs Brot geschmiert bekommen und eben nicht das volle Bild abgebildet bekommen.
Sicher, das bekommen sie nicht. Das bekommen sie hier aber auch nicht.
Werfen wir zum Schluss noch mal einen Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter in Hongkong? Herr Wurzel, wenn jetzt zentrale Forderungen der Protestbewegungen erfüllt werden, das Auslieferungsgesetz wandert in die Tonne, möglicherweise gibt es eine Untersuchung über das Verhalten der Polizei und eventuell tritt Regierungschefin Carrie Lam von ihrem Amt zurück. Würden solche Zugeständnisse die Lage beruhigen?
Das ist schwer zu sagen. Zum einen ist die Lage sehr aufgeheizt, wenn ich mir anschaue, was in den einschlägigen Gruppen online, auf Foren und so weiter, heute auch schon wieder diskutiert wird. Wir wollen jetzt alle Forderungen durchgesetzt haben. Wir wollen die Demokratie in Hongkong einführen und so weiter. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Das wird nicht passieren. Ich glaube, entscheidend ist, der Schlüssel liegt nicht in Hongkong. Die Hongkonger Regierungschefin, die Hongkonger Regierung ist ja de facto eingesetzt von der chinesischen Staats- und Parteiführung in Peking. Die kann im Grunde immer nur verwalten, was von oben angesagt wird. Und in dieser Richtung wird es auch weitergehen. Und dieser Konflikt wird nicht schwarz-weiß-mäßig beendet werden, Start- und Stopptaste, sondern dieser Konflikt wird weitergehen, noch mindestens bis zum Ende dieses Autonomiestatuses im Kleinen. Und im Großen wird natürlich dieser Konflikt westliche Welt, liberale Welt gegen autoritäre Staats- und Parteiführung in China auch noch weitergehen in den nächsten Jahren.
Da stimme ich Ihnen 100% zu.
Herr Baron, und wenn wir den Blick nochmal nach Peking werfen, zuerst der Sturm aufs Hongkonger Parlament, dann die Besetzung des Flughafens. Es hätte ja schon einige Anlässe gegeben, militärisch in Hongkong einzugreifen. Was meinen Sie, wann ist für die chinesische Führung die Schmerzgrenze erreicht?
Also ich glaube überhaupt nicht daran, dass die Führung in Peking militärisch in Hongkong eingreifen wird, sondern das wird auf ganz andere Weise, wird wieder Recht und Ordnung hergestellt werden. Das wird mit Mitteln, die in Hongkong liegen, gemacht werden und auch gemacht werden müssen. Dafür sind die Chinesen viel zu klug.
Schaut auf diese Stadt Hongkong und der Kampf um die Freiheit. Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Und ich bedanke mich bei meinem Gästen, bei Steffen Wurzel aus dem ARD-Hörfunkstudio in Shanghai, bei dem Journalisten Stefan Baron und bei Felix Lee von der Tageszeitung Taz in Berlin. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.